Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres Podcastes. Wir melden uns live hier aus der Preußen Partners Zentrale in Düsseldorf. Bei mir ist
Jim Preußen.
Und ich bin
Martin Bäumler.
Super, jetzt hat er uns mal beide vorgestellt. Das ist ja wirklich klasse. Wir grüßen unsere Zuhörer in der Gegenwart, aber gleichwohl auch unsere Zuhörer in der Zukunft, die diesen Podcast vielleicht in der Zukunft anhören und auf die Zeit zurückblicken, wie es mal war und wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Das könnte doch ein interessanter Gedanke sein, dass unsere Gedanken, die wir hier zum Besten geben,
von Archäologen in 1000 Jahren ausgegraben werden.
Von Archäologen in 1000 Jahren auf einem Microsoft Zune oder sowas in der Art oder was auch immer da benutzt wird.
Ja, vermutlich wird es zu viel Erheiterung führen.
Das glaube ich auch. Wir sprechen heute über Robotik, über Roboter in der unterschiedlichsten Ausprägung und versuchen mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Ich habe erst vor 2 Tagen auf LinkedIn ein tolles Vergleichsvideo gesehen von irgendeiner Bühnenperformance, wo mehrere Roboter parallel getanzt haben, was zwischen 2025 und 2026 passiert ist, wo die da irgendwie 20 synchrone humanoide Roboter hatten. Weiß nicht, hast du es auch gesehen?
Ja, habe ich gesehen, war. Also wenn man den anschaut, was sich da in den letzten paar Jahren entwickelt hat, wo Boston Dynamics vor 5 oder vor 10 Jahren war und wo verschiedenste Roboterhersteller quer über den Planeten verteilt heute sind, das ist schon enorm. Und die Prediction wäre hier, dass relativ bald wir Roboter haben werden, die auf zumindest mal ein paar Meter Abstand von Menschen nicht mehr unterscheidbar sind.
Also im Aussehen oder also
im Aussehen, in dem, was sie, wie sie sich bewegen und was sie an Dingen tun können.
Bei Boston Dynamics denke ich immer, dass ich seit Jahren von denen über meinen Newsfeed Videos zugespielt bekomme und ich immer denke, kann es denn. Also es kann ja nicht besser werden, aber dann ständig eines Besseren belehrt werden. Ja. Die dann irgendwelche Saltos schlagen und danach einen Purzelbaum.
Flickflack neuerdings, ja.
Genau. Und früher war es irgendwie schon spektakulär, wo die dann geschubst worden sind und dann trotzdem stehen geblieben sind.
Genau. Und aber 2 Minuten gebraucht haben, um sich wieder einzukriegen.
Ja, genau. Also so rumgegrooft.
Und das ist erst ein paar Jahre her, ja.
Ja, genau. Und heute ist wirklich bemerkenswert, dass die, glaube ich, Parkour draußen machen. Und beziehungsweise einen Boston Dynamics Hund habe ich auch schon 2-mal live gesehen bei der Polizei.
Ja, habe ich auch. Auch bei mir zu Hause in Paris wird der eingesetzt, um die U-Bahn zu kontrollieren, also die Schächte zu checken.
Was checkt er da?
Der läuft durch die Schächte und guckt, ob alles in Ordnung ist.
Okay.
Keine Ahnung, ich bin jetzt kein U-Bahn-Experte.
Du bist wahrscheinlich kein Robohund-Experte.
Aber der wird als Patrouille in den Schächten eingesetzt, ja.
Cool. Ich habe auf dem Innovationsforum vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt 2024 habe ich einen gesehen, der wurde noch mit einer Fernbedienung ferngesteuert. Sie haben mich dummerweise nicht steuern lassen. Also ich habe mehrere Male gefragt. Aber
ein Glück für den Planeten.
Ein Glück, ja. Ich wollte ihn eigentlich die Treppe runterlaufen lassen, aber ja. Dann haben wir gedacht, oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja.
Ist aber was Unsichtbares zwischendurch passiert, nämlich, dass vor einigen Jahren war es noch sehr ausgeklügelte Software, die auf klassische Softwareweise vor die Roboter gesteuert hat. Und jetzt haben wir Roboter, die tatsächlich in Realzeit auf ihre Umgebung reagieren, wo es nicht mal ein vorgeplanter Ablauf ist oder vorgeplante, aneinander angereihte Einzelabläufe sind, sondern wo er tatsächlich in Realzeit reagiert und auch auf unvorhergesehene Hindernisse reagieren kann und so weiter. Also es ist enorm, was passiert. Und gerade durch die Entwicklung in der AI in den letzten paar Jahren ist auch die Robotikentwicklung massiv beschleunigt worden. Ja.
Wann glauben wir denn, dass jedermann oder die meisten Leute einen Roboter zu Hause haben, der die mal all das tut, was wir eigentlich nicht machen wollen? Spülmaschine ausräumen, Backofen putzen, Wäsche falten. Das sind ja eigentlich eher so meine Fragen. Weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich kann gerne diese Sachen, das meinen Koffer packen oder auspacken, sowas, ja. Also ich hab da bestimmt eine gute Liste. Ich glaube nicht, dass das so weit weg ist. Ich höre aber, ich habe so eine Frage im Ohr, die ich von meinem Onkel gestellt bekommen habe in den 90ern. Da habe ich ein Auto gehabt, mein zweites Auto.
Was war es für ein Auto?
Ende der 90er, das war ein Opel Astra.
Ein Opel Astra, fällt ein Astra, Kaschen weg dra.
Ja, also ich hatte diesen Astra und der hatte dieses Fernbedienung auf- und zuschließen Dings. Mhm. Und ich komme also sonntags mit meiner Familie an und sage, du hast ein neues Auto, erzähl mal. Ja, ich habe den Opel und mein Onkel kann sich auch mit Autos ein bisschen aus und dann uns unterhalten und dann weiß ich nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall sind wir dann, ich glaube, wir sind dann rausgegangen und auf dem Weg draußen hat er meinen Autoschlüssel gesehen. Und da war dieses Auf- und Zu-Funk-Dings-Ding. So. Und er meinte, hör mal ganz ehrlich, das braucht doch jetzt nur wirklich niemand. Das wird sich doch nur wirklich nicht durchsetzen. Ja? So. Und ich kann mich in seinen Mut damals total reinversetzen. Das brauchte man, also eigentlich braucht man das nicht. Aber heute wird sein Auto damit ohne das nicht mehr verkauft kriegen. Und ich höre die gleiche Frage auch für unsere Roboterfreunde jetzt. Wer braucht denn einen Haushaltsroboter? Sag mal,
ich. Ich?
Ja, ich hätte auch gern einen. Aber wir kommen an eine Schwelle heran, wo die Gesellschaft wieder, wo das im Alltag unserer Gesellschaft, von unserer Wirtschaft, unserer Politik, unserem Alltagsleben sichtbar werden wird jetzt, wo diese selben Fragen wieder aufkommen. Und die sind auch aufgekommen, als Autos aufgekommen sind. Wer braucht denn sowas? Wir haben doch alle eine Kutsche. Ja, so. Und wo dann gesagt wurde, ja, das Auto wird es niemals durchsetzen, weil woher sollen denn so viele Chauffeure kommen? So. Und wie es sich rausgestellt hat, war die Zukunft ganz anders, als man sich damals vorgestellt hat. Und genau dasselbe Problem haben wir jetzt wieder zum wiederholten Male. Und erst vor ein paar Wochen, als wir hier zusammensaßen und über ein anderes Thema gesprochen haben, haben wir über das Thema mit, ich weiß nicht mehr genau, was das Beispiel war, aber im AI oder in einem anderen Kontext gesprochen. Ja, so. Das heißt, diese Schlagdichte von solchen Sachen wird jetzt höher. Und dieses Wundern, wofür brauchen wir das denn, wird jetzt nicht alle 10 Jahre oder alle 20 Jahre passieren, sondern wird vielleicht alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen oder alle 5 Wochen bald passieren. Ja, also in kurzen Abständen. Und ich wette, dass Robots eines der nächsten Themen sind, wo da ein ganz großes Wundern im Raum stehen wird.
Das glaube ich auch, weil ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und habe für mich auch nochmal festgestellt.
Du meinst, du bereitest dich vor auf unsere
Sessions? Ja, natürlich. So ein bisschen, ja. Ich habe festgestellt, dass ich selber einen KUKA-Industrieroboter, also so einen sechsachsigen Arm, tatsächlich um die Jahrtausendwende schon in der Schule programmiert habe. Und habe aber auch festgestellt, dass jetzt lange Jahre eigentlich nichts passiert ist. Ja? Also diese Roboterarme gibt es ja schon sehr, sehr lange im Einsatz. Die bauen ja unsere Autos und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich bemerke aber, dass in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich unglaublich Spannendes passiert. Und nicht nur Boston Dynamic spannend, also Top-Level, sondern auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich gerade ultra spannend. Die Frage, in China ist ja das Thema mit den Dark Factories ziemlich groß. Ne? Ja. Dark Factories deshalb, weil ja keiner hingeht und keiner mehr Licht braucht, sondern weil alles robotisiert ist. Wann glaubst du, wird das nach Deutschland kommen? Also ich habe das Gefühl, was Robotik angeht, und jetzt klammern wir mal das Thema Wäsche waschen aus, sind wir noch ein bisschen hinten dran. Haben wir den Mut nicht? Haben wir die Technologie nicht?
Sehr komplexe Situation. Ich glaube, es gibt aber eine Sache darin, die unterschätzt wird. Wir haben den, sagen wir mal, auf der Meta-Ebene den Robot-Anschluss verloren mit dem Ford-Schock. Also vor 100 Jahren. Als Ford die automatisierte Fabrik, das Fließband, eingeführt hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, Ausnahmen in jede Richtung gibt es natürlich, aber wenn man ganz ehrlich ist, in der breiten Fläche haben wir das niemals aufholen können. Ja? Und wir hatten natürlich tolle Wirtschaftsjahre zwischendurch und haben ja ordentlich Geld verdient und haben auch großartige Autos im Land gebaut und andere tolle Sachen gemacht. Ja? So. Aber die wirkliche Optimierung von Automatisierung, da waren wir nie groß an der Spitze. Aus der deutschen und im weiteren Sinne aus der europäischen Sicht. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber in der breiten Masse im statistischen Querdurchschnitt. Ja. Und das ist jetzt wieder dieser Fall. Ja. So, also mir fällt auch nicht ein, dass es jetzt den total aufregenden neuen Roboter irgendwo gibt, der mithält mit dem, was wir gerade aus China sehen oder gerade aus den USA sehen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel in Würzburg, gibt es dieses Robot und Cobot Lab. Ja? Ist gerade der genaue Name entfallen, aber Robot, Cobot, irgendwas so. Die machen auch cooles Zeug da. Ja? Ist ein anderer Anspruch, nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern im Sinne von eher spezialisierter. Genauer ins Detail geschaut, weniger generalisierte Maschinen. Ja? Was am Ende davon jetzt wirtschaftlich erfolgreich sein wird, muss man abwarten. Der Verdacht ist aber, dass ein universeller Roboter, der Humanoide, also der kann, was ein Mensch kann, der hat einen riesengroßen Markt. Und das wird einer der nächsten großen, das wird der One-Trillion-Dollar-Markt werden. Ja? Und dürfen da nicht die Zeichen der Zeit auch nicht unterschätzen, bei aller berechtigten Kritik, die ungefragt, aber auch jetzt mal gerade weggelassen werden kann, weil es ja sowieso ausführlich diskutiert wird. Das, was Tesla gerade macht, ist genau in diesem Sinne höchst interessant und zeigt mal wieder, dass man potenziell hier wieder 10 Jahre, 20 Jahre eventuell voraus ist. Ja, was würden wir sagen, wenn Daimler morgen sagen würde, wir stellen jetzt mal die meisten unserer Autos ein, weil wer braucht denn in der Zukunft noch Autos? Wir investieren jetzt alles, was wir tun, in Roboter. Was Tesla vor ein paar Wochen gemacht hat. Ja? Und woran auch immer das liegt, was auch immer der komplexere Kontext ist, mal kurz ignoriert, aber das Zeichen der Zeit ist schon ganz deutlich. Und es kann gut sein, jetzt haben die Deutschen gerade aufgeholt und bauen jetzt auch coole Elektroautos, die auch ein bisschen beim Self-Driving wieder vorne mit dabei sind und haben gar nicht mitbekommen, dass während sie das aufgeholt haben, eigentlich das auch irrelevant geworden ist, weil eine andere Business-Schlacht schon längst im Gange ist. Nämlich die der großen Roboterwirtschaft, die auf uns zukommen könnte. Ja.
Jetzt sind wir dann mal ganz typisch deutsch und fragen nach dem Thema Sicherheit und Haftung. Ich habe ja das Gefühl, wenn man über autonom fahrende Autos redet, dann ist immer die Frage, wer haftet denn, wenn das Auto jemand totfährt? Ja, das ist ja so eine deutsche Diskussion.
Wo es aber eine Antwort zu gibt.
Ja, wo es eine Antwort dazu gibt, ja. Aber also ja. Wo man zum Beispiel in den USA sich gar nicht so lange drüber Gedanken gemacht hat, sondern halt gesagt hat, guck mal, was passiert. Ja. Also ja. Vielleicht ist der wahre gute Weg irgendwo dazwischen. Aber wer haftet denn jetzt, wenn mein humanoider Roboter einen Fehler macht?
Genau, also vielleicht nochmal zu den Autos. Da können wir das, glaube ich, gut uns raus überlegen. Ja. Bei dem Thema autonomen Fahren ist die Antwort eine ganz einfache. Wenn, das ist eine brutal statistische Antwort. Ja. Man kann davon ausgehen, dass wenn alle autonom fahren, dass wir Verkehrsunfälle, Verletzungen und Todesopfer auf der Straße gigantisch reduzieren können. So, also um vielleicht 98-99%. So, dann bleibt 1% übrig, wo wir eventuell ein Haftungsproblem haben. So, und dann müssen wir uns, ist die moralische Frage, die wir uns erstellen können oder müssen, ist es uns wert, 99% der Unfälle aufrechtzuerhalten, um uns der Unbequemlichkeit von ein paar wenigen im Gesamtverhältnis Haftungsfragen entziehen zu können. So, und diese, wenn man das so rumformuliert, sollte eigentlich jeder, der Hirn und Herz im Körper hat, die Antwort wissen, dass wir natürlich in Richtung Autonomität gehen sollten, müssten. Weil wir können gigantisches Leid verhindern, was an Unfällen durch Verletzungen und Todesfälle passiert. Und wir können gigantische Kostenapparate verhindern. Wir können gigantischen Müllberg vermeiden und so weiter und so weiter. Ja. Und dann kann man die 0, irgendwas Prozent, die am Ende von Unfällen übrig bleiben, die Haftung daraus, die kann man verallgemeinern. Die kann die Allgemeinheit tragen. Als Gegenleistung dafür, dass 99% aller Unfälle nicht stattfinden und dass mein eigenes Risiko auf der Straße, dass mir irgendwas passiert, dass ich irgendeine Form von Schaden habe, gigantisch reduziert ist.
Ich würde es mal mit einer anderen provokanten Aussage abschließen.
Aber
es,
gerne.
Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine Maschine einen Menschen getötet hat. Ja, also das ist ja auch nochmal eine andere Dimension, dass sehr wohl Menschen schon in Unfällen mit Maschinen umgekommen sind. Ja, so bitter das klingt, aber also man hat sich ja mit der Fragestellung schon vorher beschäftigt. Nur hat man irgendwie jetzt das Gefühl darum, dass diese Maschinen so eine Pseudo-Intelligenz haben oder eine Intelligenz haben, dass sie zur Verantwortung, also vielleicht vermenschlichen wir diese autonom agierende Technologie auch.
Auch das ist möglich. Ich würde aber eine andere Frage finde ich hier extrem spannend, nämlich nicht, wo passiert ein Unfall und wer haftet dann, sondern wenn wir von humanoiden, autonomen Robotern sprechen, die sich jetzt weiterentwickeln. Ich meine, machen wir mal kurz eine Überlegung. Wenn man jetzt den Flick-Flack schlagenden Roboter gesehen hat, der mit der doppelten Salto, dreifachen Rittberger, whatever, wie das alles Zeug heißt, elegant springt. Ja? Auf jeden Fall dramatisch eleganter, Martin, als du oder ich.
Schön, dass du dich auch in diese Betrachtung eingenommen hast.
Ja, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir hier ein Chapeau aussprechen. Gratulation an den Roboter. Ja, so. Jetzt stellen wir mal vor, das entwickelt sich in der Geschwindigkeit, wie es die letzten paar Jahre entwickelt hat, weiter. Und das ist ja keine lineare Entwicklung gewesen, auch hier haben wir eine exponentielle Entwicklung. Das heißt, in ein paar wenigen Jahren wird das Ding sich auf eine Weise bewegen können, die so schnell, so elegant, so präzise ist, dass wir es noch nicht mal mehr richtig sehen können. So beyond human perception wird ein Roboter sich bewegen können. Ja? So. Und wenn hier geht es jetzt nicht so darum, da passiert ein Unfall, der wird präzise genug sein, die allermeisten Unfälle verhindern zu können und so weiter. Aber was ist, wenn wir daraus eine Armee machen? Was ist, wenn wir nicht nur humanoide Drohnen, sondern alle möglichen Formen von Drohnen in allen möglichen Kombinationen miteinander einsetzen und daraus eine Armee bauen? Und wer als erstes diese Armee baut, hat eine zweite Nuklearwaffe. Eine zweite Waffe von der Größenordnung einer Atombombe im Arsenal. Ja? Die nur nichts kaputt macht, außer aufzuräumen, da wo man aufgeräumt haben möchte.
Aber sind wir da nicht schon ein Stück weit mit den autonom fliegenden Drohnen? Jetzt laufen die nicht und sind nicht humanoid, aber
das agieren mit Sicherheit. Die letzten 10, 20 Jahre ist das langsam entstanden und ist schon einiges passiert in Afghanistan. Sicherlich war das, glaube ich, soweit ich es verfolgt habe, der erste große Einsatz davon. Bin jetzt kein Militärgeschichtenexperte. Wir finden heute raus, wo ich überall kein Experte bin. Also auch kein Militärgeschichte, der Teil der Militärgeschichte. So. Aber da ist sicherlich schon einiges passiert. Aber das ist bei uns im Alltag nicht angekommen bisher. Ja, da sind mal Drohnen über Polen geflogen oder es war mal an der. So, das war dann irgendwie komisch kurz für 7 Minuten in der Tagesschau, aber es ist in unserem Alltag nicht spürbar gewesen. Es war keine unmittelbare Bedrohung für die liebe Tante Erna da vorne. Ja? Das wird jetzt aber kommen in den nächsten Jahren, dass das Potenzial, dass diese Zukunft wahr wird, größer wird. Ja?
Wenn die KI für uns zur Bedrohung wird, sollten wir ihr dann einen Körper geben, damit sie das auch in der physikalischen Welt tut?
Wer ist wir?
Na, du und ich.
Ja. Du meinst
und wir alle unsere Freunde.
Du meinst wir zwei in unserem Roboterlabor, was wir ja heimlich im Keller haben.
Ganz genau so ist es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nein, ich glaube,
wir als Gesellschaft.
Genau. Hier sind wir halt in dem typischen Fall, den wir ja schon öfter mal angekratzt haben. Vernunft ist keine gute Grundlage, auf die Zukunft zu bauen. Weil wer die vernünftige Entscheidung trifft, in dieserlei Hinsicht, ja, was den Einsatz von AI, was den Einsatz von Robotik oder Einsatz von ganz viel Technologie angeht, wer hier sagt, wir treffen jetzt die vernünftige Entscheidung, die in unserem Wertesystem die in Anführungsstrichen richtige Entscheidung ist, ja, lass uns nicht die philosophische Diskussion dahinter jetzt aufmachen, dann sitzen wir morgen früh noch hier und diskutieren. Aber nehmen wir mal an, es gäbe sowas wie die richtige Entscheidung innerhalb eines Wertesystems, dann haben wir das Problem, dass es ja nur in den Fällen von AI muss ja nur sich eine Person auf dem Planeten nicht an diesen Vertrag halten und wird alle anderen in Probleme bringen können. Im Falle von Robotik sind es vielleicht, wenn noch nicht an dem Punkt, dass es ein einziger tun könnte, sondern es sind dann, müsste ein Unternehmen sein oder ein Land sein, eine Region sein, was sich nicht an diesen Deal hält und kann alle anderen schwere Probleme bringen. Das heißt, die Vernunft der ersten Ordnung greift hier nicht. Es ist völlig unbrauchbar zu sagen, ja, aber jetzt wäre es gut oder vernünftig, das und das zu tun. Ich würde dem Argument zustimmen und sagen, ja, das wäre so, aber so kann man die Welt nicht begreifen. So funktioniert der Planet nicht. Und müssen davon ausgehen, dass es Leute gibt, die andere Leute übervorteilen wollen. Das wollen wir vielleicht in unserem eigenen wirtschaftlichen Handeln auch. Das nennt sich Marktwirtschaft. Ja? Auf Planeten großer Skalierung verschiedensten moralischen Kontexten, verschiedensten politischen Hintergründen mit und so weiter, können wir uns halt nicht darauf verlassen, dass da alle mitmachen. Die einzige Schlussfolgerung ist, wir müssen schauen, dass wir vorne dabei sind, um zu verstehen, was das tatsächliche Risiko ist und um frühestmöglich auch zu verstehen, was man zur Mitigation tun kann. Ja, und Mitigation heißt nicht ignorieren und Kopf in den Sand stecken und ein Social-Media-Verbot aussprechen und solche Sachen machen, sondern heißt sich mit der Sache selbst auseinandersetzen und an der Wurzel des Problems zu arbeiten. Und wie jede Technologie der letzten 10.000 Jahre wird sich auch diese Technologie natürlich missbrauchen lassen. Wir sprachen gerade davon. Und dieses Risiko kriegen wir nur hin, wenn wir eine positive Zukunft versprechen können, die der Mehrheit der Leute einen Zugewinn an Wohlstand, an Sicherheit, an Lebensqualität und so weiter bietet. Ansonsten werden Leute, ausreichend viele Leute, nicht mitmachen und die ganze Arbeit war für die Katz.
Ich bin gefragt worden vor ein paar Wochen, was sagen wir den Menschen, deren Arbeitsplatz durch Roboter ersetzt wird? Und meine Antwort war, dass genau das, was wir den Leuten schon immer gesagt haben, wenn sie durch Automatisierung ersetzt werden. Ja, also es ist ja auch kein neues Phänomen. Ich glaube, es wird ein bisschen anders dieses Mal niederschlagen. Aber was glauben wir denn, wie sich Unternehmen vorbereiten können? Ja,
ich glaube, man muss AI und Robotik immer in Kombination gerade denken. Wie viele Sachen wir gerade immer in Kombination mit AI denken müssen. Und es ist momentan keine physikalische Grenze, keine technische Grenze an irgendeiner Stelle dieser technologischen Entwicklung absehbar. Und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Ja? Das heißt, da werden jetzt Änderungen in unserer Marktwirtschaft, in unserem Sozialvertrag, stehen jetzt Änderungen an. Und wir müssen hier die Chance ergreifen und versuchen, etwas Positives daraus zu machen. So. Ansonsten sind diese ganzen Überlegungen, die wir jetzt gerade anstellen, einfach auch völlig irrelevant. Ja? Die Gesellschaft hat keine Adresse. Wir entscheiden sowas
nicht. Luhmann.
Ja, ja. Haben wir schon oft zitiert hier.
Ja, ja. Jedes Mal, wenn wir jetzt Luhmann zitieren, geht irgendwo ein Counter hoch. Oder wir brauchen so einen Red Button. Luhmann-Zitat.
Ja, genau. 5 € für ein schlechtes Luhmann-Zitat. Genau.
Ja, aber es ist mein Lieblingszitat von Luhmann.
Ja, es ist auch wirklich wahr. Es wird nicht entschieden. Gesellschaft entscheidet sich nicht, sondern es passiert. Es ist ein emergentes... Gesellschaft ist ein emergenter Prozess von emergenten Prozessen von emergenten Prozessen. Emergentception. Und da zu sagen, welche Einzelteile jetzt im großen Ganzen welche Wirkung entfalten, ist ausgeschlossen. Ja? Und so funktioniert einfach Gesellschaft nicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt Politik oder politische Richtung oder so, ist einfach Naturgesetz von wie Kommunikationen durch Individuen weitergegeben werden. So. Und auf welche Weise dann eine Entscheidung durch viele, 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 viele Einzelentscheidungen auf dreifach abstrakter Oberemergenzebene dann tatsächlich sich bewirkt. Heißt, wir haben darüber nicht wirklich Kontrolle. Wir können jetzt rumregulieren, wie wir wollen. Am Ende ist der Planet komplexer und solange nicht alle auf dem Planeten mitmachen, werden sich diese Technologien mit atemberaubender Geschwindigkeit durchsetzen, ob uns das gefällt oder nicht. So, zu deiner Frage zurück. Was machen wir mit Leuten, die gerade ihren Arbeitsplatz verlieren werden? Das könnten auch du und ich sein, Martin. Das können ganz viele sein.
Ich fühle mich unersetzbar.
Da bin ich sehr glücklich. Ich finde auch, du bist für mich unersetzbar.
Aber ich rechne, dass es bald einen Tim-Roboter
gibt. Es gibt auf jeden Fall bei uns schon einen Tim-Agent. Ja, so. Und mit dem Tim-Agent ist es auch ganz lustig, sich zu unterhalten. Aber wir werden einen neuen Sozialvertrag brauchen und wenn wir uns nicht schleunigst darum kümmern, werden wir in Problemen landen. Und da müssen wir einfach ehrlich sein. Was soll man jetzt Leuten sagen, die was verlieren werden? Ja, es wird jetzt so kommen. Wir wissen noch nicht, in welcher Geschwindigkeit es genau passiert. Wir wissen nicht genau, wo es als erstes und als zweites und als drittes und als viertes passiert. Bis auf die schon in der Vergangenheit passiert sind. Ja, da wissen wir es. Aber was in Zukunft als nächstes ansteht, wir wissen es nicht. Und da müssen wir als Gesellschaft, glaube ich, auch miteinander zusammenhalten und schlau sein und uns nicht von irgendwelchen Idioten eine Neiddebatte aufzwingen lassen oder das nach unten treten wieder aufzwingen lassen. Ja, das sollten wir nicht tun, dabei kommen wir auf gar keinen Fall gut raus.
Was ist dein und mein finaler Satz zu den Leuten, die an Robotik glauben oder eben nicht? Also kannst du aussuchen, möchtest du einen finalen Satz an die Skeptiker oder an die Befürworter adressieren? Einen.
Einen, also gemein.
Ja, ist total gemein.
Ich würde, wie bei vielen Sachen, würde ich hier mir wünschen, dass wir es schaffen, die großen Chancen zu sehen und gemeinsam an denen zu arbeiten. Und dass wir, das war nur Komma bisher, und dass wir es schaffen, diese Chancen so groß zu formulieren und so positiv zu formulieren, dass sie glaubwürdig sind und wir auf vielen Ebenen Leute erreichen, die da Bock haben, daran mitzumachen, dass wir genug Momentum bekommen.
Es ist unglaublich, wie viel Kommas man in einen Satz reinkriegt.
Hör mal, dann hast du schon mal.
Ja gut, ich habe gar keinen spezifischen Satz. Ich glaube nur, dass das alles super, super spannend wird. Und mein Waschmaschinenbeispiel vom Anfang zeigt mir, dass das die absolut richtige Richtung ist. Ich bin ja da in gewisser Weise sehr ich-zentriert, von dem her. Freue ich mich auf all das, was da kommt.
Nachts dafür sorgen, dass morgens die Küche aufgeräumt ist. Lautlos bitte.
Genau. Exakt. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.